Freunde, bevor wir jetzt hier anfangen, noch mal ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr in Zukunft plant, euch Tattoo-Equipment zuzulegen, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, guckt euch vorher einmal eben kurz unsere Webseite an, www.tftn-podcast.com. Da findet ihr unter dem Reiter Deals nämlich richtig viele geile Deals. In den meisten Fällen bekommt ihr 10%, zum Beispiel bei Coal Black Tattoo Supply, bei Cheyenne Professional Tattoo Equipment, bei Killer Ink Supply, bei Chaos Nero und bei Muro Star, just to name a few. Die Liste wird ständig erweitert, deswegen guckt vorher vorbei, www.tftn-podcast.com oder über die Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast. Bis später.
Können tut das jeder gut können, was das Handwerk und so weiter angeht. Da muss ich mal wirklich einen Satz loswerden, der mir wichtig ist. Die, die es am besten gekonnt haben, das sind die Tätowierer.
So, Freunde, ein neuer Tag, eine neue Woche Tales from the Needle Tattoo Podcast. Es ist Montag. Ihr seid es ja gewohnt, es gibt immer Legenden bei uns im Podcast. Und heute habe ich mal ein bisschen, der lacht da schon, heute habe ich mich mal ein bisschen auf unbekannteres Terrain gewagt. Ich dachte mir nämlich jetzt auch, da wir als Tätowierer natürlich viel auch mit dem Thema Tattoo-Entfernung zusammenkommen und da eigentlich ja auch in den meisten Fällen relativ wenig gebildet sind, hole ich mir mal jemanden, der da komplett Plan von hat und der, sage ich mal, eigentlich einer der besten, zumindest mir bekannten Ansprechpartner für dieses Thema ist. Herzlich willkommen, Thomas Semmt von Doc Tattoo Entfernung. Thomas, was geht?
Ja, hallo lieber Semmt, vielen lieben Dank für deine Einladung und ich freue mich, hier zu sein.
Sehr schön, da freue ich mich auch. Ist wie gesagt mal was anderes, ne? Wir haben ja nicht nur Tätowierer, Tattoo-Künstler und Tattoo-Künstlerinnen, sondern halt auch alles, was irgendwie rund um die Tattoo-Szene angeht. Deswegen würde ich vorschlagen, jetzt habe ich schon eine kleine Intro gemacht, stell dich den Leuten bitte mal vor, wer du bist, was du machst.
Ja, ich bin Thomas Semmt und habe mich seit dem Jahr 2008 der Tattoo-Szene und der Tattoo-Entfernung verschrieben. Und bin seither sehr tief in dem Thema drin, was den medizinischen Umfang bis hin zu Tattoo-Komplikationen und so weiter, das Laser natürlich betrifft, viel im Bereich Medical Tattooing, Brustwarzenrekonstruktion ist ein Riesenthema bei uns, Permanent Make-up ist ein großes Thema und manchmal frage ich mich, was mache ich hier eigentlich und wie bin ich hier hingekommen? Weil es ist, ich muss gestehen, ich bin da nicht von alleine drauf gekommen. Mein damaliger Bekannter ist eigentlich mit dem Thema gestartet und kam in einem ganz anderen Zusammenhang mit einem YouTube-Video, wo jemand, ich übertreibe jetzt mal, um das ein bisschen zu beschreiben, aber wo jemand bei Kerzenschein in der Garage mit einem Billiglaser ein Tattoo weggelasert hat und sagte, hör mal, das mache ich auch. Ich habe ihn angeguckt, habe gesagt, was? Das gibt's doch gar nicht. Nette Idee, aber du bist ja komplett bescheuert. Nee, sagt er, finde ich gut. Hat sich so ein Laser organisiert, irgendwo aus China oder so, und hat dann echt tatsächlich hier in Berlin angefangen, Tattoos zu lasern. Ohne Ahnung von Tätowierung, Lasertechnik, Medizin oder sonst was zu haben. Und das hat funktioniert. Krass. Und ich habe das als Marketing-Fuzzi, wie ich mich gerne selber beschreibe. Ich habe irgendwann mal Marketing-Kommunikation studiert und habe das halt im Markenaufbau immer mitverfolgt. Und irgendwann kam er auf mich zu und sagte, hör mal, du steckst jetzt selber so tief mit in dieser Materie drin, hast du nicht Bock, wir gründen eine Firma. Und das haben wir auch tatsächlich gemacht und das war auch erfolgreich insofern, als dass dieses Thema so eine Nische war, dass sich da wirklich keiner mit auskannte. Ich meine, wir ja auch nicht, haben uns das Wissen im Internet quasi angeeignet, alles durchforstet und recherchiert, was es zu dem Thema gab. Und waren dann relativ zügig, ich sag mal, nicht voll mit Informationen, aber gut ausgestattet und haben das dann an andere Interessierte verkauft. So wie das im Tattoo-Business ja auch gerne mal heutzutage gang und gäbe ist, dann Schulungen anzubieten und ich habe zwei Tattoos gestochen und ich mache mal eine Tattoo-Schule auf. Ja. Ähnlich war es da halt auch und das ging am Anfang auch ganz gut und bis man dann, also irgendwann bin ich auf den Trichter gekommen und habe gedacht, wäre ja ganz cool, wenn wir wenigstens mal einen Tätowierer fragen, was hier eigentlich so in die Haut gestochen wird oder auch mal einen Mediziner, was könnte denn schief gehen? Geschweige denn mal von einem Lasertechniker, der uns erklärt, wie so ein Laser tatsächlich funktioniert und wo die Vor- und Nachteile von teuer gegen billig ist. Und ja, irgendwann war es dann soweit, dass wir uns leider aufwendig voneinander trennen mussten, weil ich erkannt habe, hör mal, vielleicht doch ganz cool, mit einem Arzt zusammenzuarbeiten, der da Plan von der Medizin hat, auch wenn er nicht unbedingt Plan von der Tätowierung hat, aber so ein Dermatologe hat schon einen Vorsprung vor uns beiden. Und dann habe ich halt angefangen, die Spezialisten erstmal nur in Deutschland zu suchen, die sich mit der Thematik auskennen und überhaupt Bock haben, sich mit der Thematik zu beschäftigen, innerhalb der Dermatologie, und habe das dann ausgeweitet irgendwann auf Österreich und Schweiz, und mittlerweile ist Dr. Tourentfernung da wirklich die First Row, was die Dermatologen und Laserdocs angeht. Ich habe mir, ehrlich gesagt, einfach die Rosinen aus dem Markt gepickt und die zusammengeführt bei mir im Netzwerk.
Ja, aber ist doch cool. Das heißt, die Leute, wenn die auf die Tattoo-Entfernung-Seite gehen, weil das ist ja auch immer so eine Geschichte, das haben wir im Studio auch mega oft. Nur habe ich ja durch dich hier auch in Jena einen Kontakt, einen sehr guten. Und es ist tatsächlich so, dass das ja auch so eine Geschichte ist, wo ich jetzt auch als Laie, weil nur weil das auch mit Tattoo zu tun hat, heißt das ja nicht, dass ich mich damit auskenne, mit der Entfernung, mit der Entstehung, ja, aber mit den anderen Sachen nicht, ist das ja schon so eine Sache, dass das alles nicht so einfach ist und dass man da auch als interessierter Kunde, Kundin nicht so richtig weiß, wie wende ich mich denn jetzt an jemanden zum Thema Lasern, wo finde ich ein gutes Laserstudio und was macht überhaupt ein gutes Lasern aus, also woran erkenne ich das? Klar, beim Tattoo kann ich mir das Bild angucken, wenn das scheiße aussieht, dann weiß ich schon mal, das ist nicht so gut. So, ne? Reicht komischerweise nicht bei vielen Leuten, die sagen dann, oh ja, gut, der hatte einen schlechten Tag und ja, die anderen Sachen, die ich gesehen habe, waren Killer. Spoiler ist nie der Fall. Und deswegen, du hast dir dann, also ihr habt euch das dann langsam aufgebaut so, und machst du dann in dem Sinne auch, also ist jetzt deine Aufgabe eher dazu, dass ihr dieses Netzwerk halt weiter anführt, oder wie arbeitet man sich da selber auch in die Materie rein, bekommt man Praxiserfahrung oder wie sieht's aus?
Du meinst Praxiserfahrung jetzt, was die Laserbehandlungen angeht?
Genau.
Ja, also da gibt es verschiedenste Wege. Mal ganz vorne angefangen, steht natürlich für Mediziner das Medizinstudium plus in der Dermatologie und ästhetisch-plastischen Chirurgie nochmal der Facharzt obendrauf. Das heißt, sie sind 11 Jahre schon mal damit, haben die schon mal zu tun, den Kram zu studieren. Und dann kommt das Lasern, weil es eigentlich nicht wirklich Part des Medizinstudiums ist, kommt quasi als Sidekick und Zusatzfortbildung nochmal obendrauf. Mittlerweile gibt es seit 2021 einen Arztvorbehalt, den du ja auch kennst, bei der Laser-Tattoo-Entfernung.
Was geht bedeutet aber auch für Heilpraktiker, ne? Also als Heilpraktiker darf ich doch jetzt auch.
Nee, krass. Die auch nicht mehr. Nur noch approbierte Mediziner, also approbierte Mediziner heißt mindestens Medizingrundstudium. Schön ist, wenn du Dermatologie als Facharztstudium hattest, beziehungsweise auch plastisch-ästhetische Chirurgie, denen wird quasi zugesprochen, dass sie Tätowierung lasern könnten. Man suggeriert, dass da eine spezielle Ausbildung beim Lasern stattgefunden hat, tut's aber nicht. Dadurch, dass aber gerade auch die Dermatologen viel mit Lasern arbeiten und sich über Symposien und Kongresse, Workshops weiterbilden in dem Metier, ist das quasi eine halbwegs freiwillige Fortbildung, die sie sich da aneignen. Alle anderen Mediziner müssen heutzutage eine Fachkundequalifikation absolvieren in Bezug auf die Laseranwendung. Das gibt's auch für MFAs, also die Delegaten quasi, die Mitarbeiter, denen ich als Arzt die Laser-Tattoo-Entfernung dann an die Hand geben kann, wenn der Patient beraten und eine Anamnese gemacht worden ist. Laser-Einstellungen und so weiter gebe ich dann an die MFA weiter und dann kann die halt behandeln. Aber ansonsten Heilpraktiker oder Kosmetiker oder andere Sidekicks dürfen nicht mehr Tätowierungen lasern. Krass, bei Haarentfernung ist das nochmal ein anderes Thema, aber das ist nicht so
Ja, das ist ja ein IPL-Laser, ne? Das ist ja nochmal ein Unterschied.
IPL und Laser ist ein Unterschied. Also das IPL-Gerät, okay. Blitz, man arbeitet beides mit Licht, aber ganz anderen Wellenlängen und eine Summe von Wellenlängen als Beispiel beim IPL, das heißt auch Intense Pulse Light System, anders als beim Laser. Beim Laser verwende ich eine Lichtwellenlänge, die bestenfalls eben kohärent zur komplementär zu meiner Farbe agiert. Das heißt, Beispiel Schwarz ist eigentlich ein Zustand, keine Farbe, ne? Aber Schwarz hat den höchsten Kontrast und auf das Carbon Black Pigment reagieren eigentlich alle Laserlichtwellenlängen in der Dermatologie, die für die Tattoo-Entfernung geeignet sind.
Und würdest du sagen, also kann man jedes Tattoo weglasern und geht jedes Tattoo vollständig hinterher wieder weg?
Fange ich mal mit deiner letzten Frage an. Schreibe ich schon bei Dr. Tattoo-Entfernung ganz groß an mehreren Stellen, dass es keine Garantie gibt, dass eine Tätowierung zu 100% entfernt werden kann. Wenn ein Tattoo wirklich, wie sagt man das, nicht mehr sichtbar ist für einen Außenstehenden, dann ist das A1 eine gute Arbeit vom Laseroperateur, also vom Laseranwender, und A2 gehört da auch viel Lucky Punch dazu, ja. Wenn jemand weiß, wo eine Tätowierung war, wirst du die immer wieder finden. Ist allein schon dem geschuldet, dass eine Tätowierung ohne Hautverletzung nicht funktioniert. Also eine Tätowierung, die Tätowiernadeln, weißt du besser als ich, sorgt immer dafür, dass eine Haut perforiert wird. Mhm. Und die Haut hat ein großes Manko, dummerweise. Sie heilt zwar schnell, aber sie kann nie ihren ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Das heißt, es wird in irgendeiner Form über neues Hautgewebe, neue Hautzellen gebildet, die visuell dann anders aussehen als die ursprüngliche. Das heißt, selbst wenn ich nur eine einzelne Line ziehe, spätestens unter Mikroskop würde ich sie dann immer wieder finden. Aber ja. Es besteht einfach eine Narbe. So, und der Laser, musst du dir vorstellen, der funktioniert nicht so ganz wie eine Tätowiermaschine, aber er schießt Vakuolen in die Haut. Das heißt, der Lichtimpuls punktiert quasi das Tattoo. Und sobald der Lichtimpuls auf ein Pigment, also auf sein Zielchromophor trifft, zerplatzt dieses. Und dadurch, durch chemische und physikalische Prozesse, entsteht quasi ein Loch in der Haut. Und diese Höhle, dieses Loch, muss ja auch erstmal wieder zuwachsen. Genau wie der Einstichkanal von einer Tätowiermaschine. Mhm. So, und da gibt's einen Summationseffekt quasi nochmal, dass du dann auch eine Narbe erkennen könntest. Aber ich kann heutzutage so korrekt und so vorsichtig arbeiten, dass es nicht auf den ersten Blick auffällt, dass da mal eine Tätowierung war. Eine Garantie, wie gesagt, gibt's nicht.
Na, ich habe jetzt zwei Arten und Weisen schon gesehen, wie gelasert werden kann bei meiner Frau. Wir waren nämlich tatsächlich hier bei zwei verschiedenen Ärzten, die das gemacht haben. Beim ersten Mal gab's eine dolle Reaktion danach, muss ich sagen. Also dolle Reaktion war wie so Brandblasen. Ich habe mich mal, irgendwann ist mir das Steak von der Gabel beim Kochen gefallen und in das Fett rein und dann bei mir aufs Handgelenk. Ne, entsprechend kannst du dir vorstellen, übelste Verbrennung halt mit Blase und einem Tod und Teufel. Das war bei ihr auch. Und das hat sich sehr, also das war jetzt nicht richtig geil, wie das so gelaufen ist. Da ist halt auch die Frage, ich kann es halt wie gesagt nicht einschätzen, war das gut, war das schlecht. Beim zweiten Mal, bei deinem Tipp, war das hingegen sehr gut. Es gab natürlich auch eine leichte Reaktion, aber nicht so heftig wie die erste. Man hat aber auch weniger gesehen, sage ich mal, was da jetzt passiert ist.
Du willst jetzt von mir wissen, was das war?
Genau, die Frage habe ich vergessen.
Heftige,
ne?
die heftige Reaktion.
Ist das normal? Wie sollte, oder kann man sagen, okay, das ist so unterschiedlich, da gibt's keinen, alles klar, das ist zu viel, das ist zu wenig. Wie sieht so die perfekte, also wenn das Tattoo korrekt gelasert wurde, nach der Sitzung, was erwartet mich dann da praktisch? Also das Lasern selber dauert, keine Ahnung, ja, sagen wir mal 10 Minuten, und dann passiert was? Im Bestfall.
Fangen wir vorne an. Also eine Behandlung zur Tattoo-Entfernung, die Dauer bemisst sich ja, also die Dauer der einzelnen Therapie bemisst sich ja an der Größe der Tätowierung selber. Wenn wir jetzt mal ein kleines 10 Quadratzentimeter großes Lettering nehmen, oder Partner-Tattoos, ne?
Ja.
Ich erinnere mich gerade. Partner-Tattoos, da bin ich in 2 Minuten bin ich da wieder raus, ja. Also es geht rucki zucki. Bei größeren Motiven dauert es natürlich länger, weil die einzelnen Laserimpulse, du pinselst quasi das komplette Tattoo während einer Laserbehandlung ab. Und wir rechnen hier immer so zwischen 1 bis maximal 2 Handflächen an Größe. Wenn ich jetzt so ein komplettes Backpiece habe, würde kein vernünftiger Arzt der Welt auf die Idee kommen, das Backpiece in einer Sitzung zu lasern.
Warum
das
nicht?
Das würde dich, glaube ich, erstmal eine Woche bedingt durch dein Immunsystem, was mit dem Farbabbau zu tun hat und auch mit dem Heilungsprozess, würde dich das erstmal auf die Couch zwingen. Das will keiner. Also ich will, dass du 10 Minuten, nachdem du bei mir raus bist, wieder arbeiten gehen kannst. Ne?
Ja.
So sollte es eigentlich auch sein. Und wie du es in deinen Sätzen auch schon eben suggeriert hast, es bemisst sich an der Energie, die ich bei der beim Laser am Laser einstelle, wenn ich viel Energie verwende, habe ich natürlich auch eine heftige Reaktion. Mhm. Nicht nur Entzündungsreaktion, sondern dann habe ich das Immunsystem teilweise eben so stark angekurbelt, dass wie in eurem Fall eine Blase entstehen kann mit Lymphflüssigkeit, was eben Zeichen dafür ist, dass das Immunsystem versucht, die Pigmente, die zertrümmert worden sind, so schnell wie möglich aus der Haut zu entfernen. Weil dass das Fremdkörper sind, weiß das Immunsystem. Und die Makrophagen nehmen diese Fremdkörper auf und transportieren sie möglichst schnell, entweder über die Lymphbahn, Lymphknoten und so weiter, über das körpereigene Filtersystem aus dem Körper heraus. Oder eben auf kürzerem Wege, wenn die Verletzung größer ist, macht es das mit viel Wundwasser, nennt man das, glaube ich, auch im Privaten, aber eben mit viel Lymphflüssigkeit über eine Blase. Das ist aber keine Brandblase im klassischen Sinne, sondern es ist wirklich einfach nur diese Lymphflüssigkeit und dein Immunsystem sagt, tschüss, raus aus meinem Körper. Das war es dann auch. Sollte man übrigens nicht selbstständig aufstechen, es sei denn, man weiß, wie man steril arbeitet und hat auch das Werkzeug dafür. Ansonsten in Ruhe lassen, dem Arzt Bescheid sagen, nächstes Mal bitte nicht so viel Energie. Hier ist doch ein bisschen viel passiert. Und meistens stechen sie dann die Blasen auf, leiten das Wundwasser aus und machen eine vernünftige Wundversorgung. Weil da muss man schon ein bisschen aufpassen. Weil es dient eben auch, Infektionen und so weiter fernzuhalten von der verletzten Hautstelle.
Da kommen wir dann gleich noch zu der Nachsorge davor. Mich würde jetzt mal interessieren, also das Tattoo wird ja dann, oder die Farbpigmente werden ja dann über die Lymphflüssigkeit, wie du gerade sagst, abtransportiert, ne? Und woran liegt das, dass ich sagen, also dass man jetzt sagt, du musst gewisse Zeit zwischen den, also eine frisch gelaserte Stelle, selbst wenn sie komplett durchgeheilt ist, habe ich mal gehört, sollte nicht in naher Zukunft nochmal übertätowiert werden, einfach weil dieser Abbauprozess noch in Gange ist, oder ist das Quatsch?
Ja, diskutieren wir tatsächlich gerade an einer anderen Stelle in UK mit verschiedenen Wissenschaftlern. Was ich eben sagte, diese Verletzungen, die in der Haut stattfinden, diese sogenannten Laservakuolen, die da entstehen, die Hüllen. Die Haut, die Dermis, zweite Hautschicht, braucht ihre Zeit, um zu verheilen, also um neue Gewebestrukturen aufzubauen. Und das geht nicht innerhalb von 2 Wochen. Das, was für mich visuell passiert ist, nach der Laserbehandlung, sagen wir mal letzte Laserbehandlung, das Tattoo ist nicht mehr sichtbar, die Epidermis schließt sich ruckzuck und verheilt so, dass es für mich von außen aussieht, als wäre es fertig. Mhm. In der Haut passiert aber extrem viel. Und hier diskutieren wir jetzt oder debattieren quasi schon darüber, ob man zwischen 4, 6 oder sogar 9 Monaten warten sollte, bevor man da nochmal auf die Idee kommt, ein neues Tattoo drüber zu stechen. Großes Thema bei Cover-Up-Vorbereitungen und die Kunden haben es immer eilig, ne? Das ist das Problem.
Ja, das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, aber die muss ich sagen, die ist für mich auch so ein, ich weiß halt, so eine Laser-Session kostet, ich weiß nicht, was es bei euch in Berlin kostet, ich würde jetzt mal frech sein und schätzen, irgendwo zwischen 80 und 200 Euro, je nachdem, wo man hingeht, und da braucht man ja schon ein bisschen für, ne? Also das ist dann schon, es ist dann ein Fass ohne Boden, weil man ja eben nicht weiß, okay, wenn ich damit anfange, ich mache jetzt eine Session, was kann ich erwarten, also weiß ich nicht, wenn man jetzt sagt, gibt es da so eine Faustregel, dass man sagen kann, wie lange man ungefähr für die Entfernung von einer komplett schwarzen Tätowierung braucht?
Nee, kannst du nicht bringen. Also natürlich schreibe ich auch bei mir auf der Internetseite, dass man im Durchschnitt 6 bis 12 Behandlungen benötigt. Mhm. Aber die Faktoren, die damit einspielen, die sind so unterschiedlich. Und ich versuche da ein Gegengewicht bei der Präsentation von Vorher-Nachher-Aufnahmen, von denen ich echt nicht viele habe, weil ich davon nichts halte, versuche ich deutlich zu machen, dass wie viele Behandlungswiederholungen das sind, zu welchen circa Kosten. Also ich habe 3 Kategorien, unter, über 1.000 und noch weiter darüber. Ja. Und zeitlich bist du dann gerne bei 1,5 oder 2 Jahren, bis das Tattoo weg ist, und zwischen 10, 15, 25 Behandlungen kann aber auch schneller gehen. Ja, wenn ich kleine Tätowierungen habe oder jetzt, wie wir eben gesagt haben, bei der Cover-Up-Vorbereitung, muss ich das Tattoo ja nur aufhellen. Ich muss das ja nicht komplett entfernen. Ja. Damit der Tattoo-Artist nachher sein Motiv oder das Kundenwunschmotiv besser drüber stechen kann oder einfach.
Ja, okay. Und warum hältst du nichts von Vorher-Nachher-Bildern?
Ja, weil die sehr individuell sind, nicht nur was den Behandler angeht, sein Lasersystem angeht, also das Fabrikat, die Laserparameter, die Leistungen, die ich einstellen könnte, sind zig Variablen. Die Körperstelle des Kunden ist eine Variable. Die Pigmente, Pigmentmenge, das Alter der Tätowierung, sind das überhaupt Tattoo-Pigmente, die deine Haut sind? Gibt leider die wildesten Vorkommnisse da.
Also mein rechter Arm ist komplett Talens eigentlich. Talens Ausziehtusche.
Ja, schön. Die geht aber super zu Lasern. Ist nicht so gesund, aber der Laser reagiert mit Freude.
Gut zu wissen schon mal.
Ja, nee, lass dran, bitte.
Ja.
aber die Faktoren sind so wild. Und ich meine, das, was heutzutage passiert, ist ja, ich zeige meiner Kundschaft oder der potenziellen Kundschaft natürlich nur meine geilsten Ergebnisse, weil das ist Werbung, ja, ist nichts anderes.
Klar,
und ist ein ich Business. Erwecke aber eine Erwartungshaltung und ein Begehren bei meinen Kunden. Bei dem vorherigen Kunden hat super funktioniert. Und bei dem Kunden, der jetzt vor mir liegt, ja, ob geschäten, wenn man so schön sagt, ne? Der liegt dann da nach seiner 20. Behandlung noch und das Tattoo ist immer noch nicht weg.
Ja.
Der sagt dann auch schönen Dank. Also ich halte davon nichts. Und vorher, nachher Bilder werden ja eh gerade schwer diskutiert in der Medizinerschaft. Die Social Media sind da natürlich auch das Höllenfeuer quasi, was das angeht. Und man muss da sehr, sehr vorsichtig sein und nicht auf jedes Werbeversprechen sofort hören.
Was würdest du sagen, ist gerade, wenn du sagst, jedes Werbeversprechen, Business, ich meine, gut, der Arzt, wie nennt sich das? Das ist der Arztvorbehalt, ist ja schon eine Sache, die das Business, sage ich mal, ein bisschen ausbremst, so, ne? Zumindest halt, oder eben in die Hände von findigen Medizinern gibt. Aber was ist so gerade, was sind so diese urbanen Legenden, die man hört, wo du als Experte für Tattoo-Entfernung halt dann sagst, so, oh mein Gott, außer jetzt natürlich hier jedes Tattoo kann gelasert werden oder so, was sind so Sachen, wo sich einem die Haare aufstellen, die immer wieder vorkommen?
Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, um da keinen in die Scheiße zu reiten, ne? Um das mal ganz klar auf den Punkt zu bringen, das möchte ich vermeiden, um das mal also allgemein zu
halten. Okay, dann sagen wir urbane Legenden, die sich halten, die den Leuten ein falsches Bild von dem vermitteln, was es eigentlich ist.
Na, zu suggerieren, dass der Laser ein Radiergummi ist. Ne? Also sobald ich Radiergummi auf der Webseite lese, ist bei mir vorbei. Und das habe ich jetzt gerade vor am Freitag, glaube ich, auf einer sehr frischen Webseite und habe nur gedacht, oh, klick schnell weg, bitte.
Ja.
Ist er nicht. Also Laser ist reine Physik und ist für mich immer noch Teufelszeug, ja, muss man einfach so sagen. Nicht nur, weil ich Tätowierungen wirklich liebe, ich finde es total faszinierend. Der Laser, aber da können wir später mal drüber reden, ist ein Werkzeug, das zu inflationär eingesetzt wird.
Ja.
So, und ja, wenn mir einer erzählt, wir sind die Besten, wir sind die Schnellsten, wir sind die Billigsten, wir haben die teuersten Geräte, dann bin ich immer schon gleich so, ganz vorsichtig.
Okay.
Weil wir so haben alle den schnellsten, besten und geilsten Laser, ganz klar. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass du ein Tattoo schnell wegkriegst. Also
das gibt's da. Aber ist das, wie viel Handwerk steckt da drin, wenn ich jetzt sage, so, keine Ahnung, ich habe jetzt am Ende, weil beim Tätowieren ist klar, ich muss das Bild halt umsetzen und das ist halt Handwerk. Und da kommt es drauf an, wer das Teil in der Hand hat. Aber ist es nicht so, wenn du, also wo es. Was ich da nicht verstehe, ist, wenn ich mir die Videos davon angucke, ne, die Leute gehen halt das Tattoo damit ab, die haben halt meistens so einen Platzhalter noch drauf, dass die denselben Abstand haben, vielleicht haben die noch hier so einen umgedrehten Kühlsauger in der Hand, ne, der dann irgendwie kalte Luft drauf pustet oder so, aber ist das nicht so, dass man, also wie gesagt, ich bin Laie, ne, ich kenne mich nicht aus und ich weiß, dass da was hinter ist, aber für mich sieht das aus, als wenn das prinzipiell erstmal die Ausführung an sich jeder kann.
Das kann jeder. Ich meine, hallo. Ich wink mal in die Kamera, ja. Also wir haben das ja auch gemacht. Also können tut das jeder. Gut können, wo du eben gefragt hast, was das Handwerk und so weiter angeht, da muss ich mal wirklich einen Satz loswerden, der mir wichtig ist. Die es am besten gekonnt haben, das sind die Tätowierer.
Ja.
Das war wirklich so. Und deswegen ist dieser Arztvorbehalt und diese NISV-Regulierung, das ist so ein rostiger Nagel im Knie, im Kopf, mehrere. Das ist unglaublich, weil die Tätowierer wissen, wie die Farbe in die Haut gebracht werden. Im besten Fall können sie sehr schnell recherchieren, was da für Tätowierfarbe in der Haut ist. Und wenn man wie einige Studios in Deutschland, Österreich und Schweiz und auch in anderen europäischen Ländern dann wirklich auch noch Geld investiert und sich ein vernünftiges Lasersystem anschafft, sich hier fortbildet, freiwillig. Ja, was steht denn da gegenüber einem Arzt? Ja, gut, der Tätowierer hat Schwierigkeiten, Hautscreening zu machen und mögliche gesundheitliche Bedenken zu äußern. Ich meine, der darf keine Diagnose stellen, ne? Aber dann kann ich halt meinen Kunden vorher, was so Sonnenflecken angeht oder Leberflecken und so weiter, wir wissen halt nicht, was das für ein Fleck genau ist. Das kann der Arzt besser beurteilen oder noch besser seine KI im Hautscreening, aber da kann ich meine Kunden vorher hinschicken. Ansonsten sind die Tätowierer, mit denen ich zusammengearbeitet habe, in dem Bereich wirklich super gewesen und sind auch sehr, sehr viel vorsichtiger als so mancher Mediziner.
Werbung. Bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich euch unseren neuen Partner vorstellen, und zwar jemanden, der uns das Studioleben hier wirklich echt krass erleichtert hat, und zwar Superchat. Das benutzen wir seit Januar 2024 bei Downtown Tattoo Jena, und ich kann euch nur sagen, das ist wirklich der absolut geilste Scheiß, den es gibt. Kurz, wenn ihr euch jetzt fragt, who the fuck ist Superchat, dann stelle ich euch das kurz vor. Früher war es immer so, Kunden melden sich bei uns über verschiedene Kanäle, schicken Infos, da mussten sie nochmal dieselben Sachen an den Tätowierer schicken, das Studio hat dann vermittelt. Es ist also mega krass umständlich gewesen. Aber jetzt läuft das alles nämlich viel einfacher. Bei Superchat haben wir alle Messaging-Kanäle auf einer Plattform gebündelt. WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, E-Mail, Telegram, alles. Der Kunde schreibt mir einmal und wir holen einfach dann bei Bedarf zum Beispiel den Tätowierer direkt in den Chat, leiten es dann an die richtige Person hin, kein Hin und Her, alles bleibt an einem Ort. Das ist richtig entspannt. Euer Kunde braucht nicht irgendwie ein neues Chatfenster aufmachen, eine neue Nummer schreiben, sondern der bleibt einfach im Chat und alles andere passiert intern. Richtig geil. Mein Lieblingsfeature, was ich am meisten feiere, ist der KI-Chatbot. Den habe ich bei uns Sebi Future getauft. Der nimmt nämlich jeden neuen Chat erstmal in Empfang und segmentiert das schon mal ein bisschen vor. Der regelt bei uns 24/7 die Anfragen, egal ob man Infos zum Studio braucht, fragt, was ein Piercing kostet oder wissen will, wie er uns findet. Der weiß auch, welche Infos wir für einen Tattoo-Termin brauchen und fragt die gleich ab. Das Ding ist mit allen Infos gefüttert und beantwortet direkt alles, was man wissen muss. Das ist richtig geil und das Beste, die Leute müssen nicht mehr auf eine Antwort warten, während wir hier am Tätowieren sind, sondern alles läuft automatisch und schon mal alle wichtigen Infos sind da, bevor ein Mensch überhaupt eingreifen muss. Das ist wirklich richtig geil. Zusätzlich dazu bietet Superchat auch noch Automationen. Zum Beispiel, wenn jemand nach einem Piercing fragt oder ein bestimmtes Stichwort macht, schickt der Bot direkt alle wichtigen Infos raus. Oder ich lasse nach jedem Termin automatisch eine Pflegeanleitung oder eine Bewertungsanfrage verschicken. Das ist auch natürlich richtig Premium. So kann man sich gleich Google-Bewertungen sammeln. Newsletter über WhatsApp sind auch absolut easy machbar. Das ist super geil. Das heißt, man segmentiert die Kunden einfach in der eingebauten Kundenkartei, dass man jetzt sagt, keine Ahnung, der Sepp-Newsletter, dass das nur an Sepps-Kunden geht, das kann man da einstellen. Und so kann man halt Aktionen, News oder freie Termine direkt an die richtigen Leute raushauen. Das benutzen wir bei uns, wie gesagt, auch und es ist einfach nur mega geil. Und der Hammer ist, wir haben euch halt einen Deal rausgehauen. Wenn ihr euch für Superchat interessiert, schaut mal in den Link in unserer Bio bei Instagram oder auf unserer Webseite www.tftn-podcast.com. Da haben wir euch nämlich einen absolut geilen Deal klar gemacht. Ihr könnt zum Beispiel den Basic-Plan statt für 109€ netto für nur 89€ netto im Monat bekommen. Da habt ihr dann zum Beispiel eine integrierte WhatsApp-Nummer mit bei, 3 Mitarbeiterzugänge, wenn ihr das ohne uns macht. Wenn ihr das mit uns macht, bekommt ihr 2 zusätzliche dazu, das heißt 5 Tätowierer oder Mitarbeiter sind da schon mal mit am Start. Unbegrenzte Kontakte und ihr kriegt einen kostenlosen Webchat mit dazu, das ist richtig geil. Und wenn ihr, wie wir, also wir haben den Professional-Plan zum Beispiel, da könnt ihr dann bei monatlicher Zahlung sogar 50€ im Monat sparen und ihr kriegt halt 5 Zugänge noch dazu. Das heißt, ihr habt insgesamt 15 Mitarbeiterzugänge, 3 integrierte WhatsApp-Nummern. Bei den Professional-Plans auch der KI-Chatbot schon mit drin und so weiter und so fort. Also das ist wirklich absolut geiler Scheiß. Das Ding lohnt sich, wenn ihr Bock darauf habt, eure Kundenkommunikation auf ein neues Level zu heben, dann besorgt euch das auf jeden Fall. Wenn ihr Fragen habt oder mehr wissen wollt, schreibt mir einfach. Ich erzähle euch gerne, wie das bei uns läuft. Ansonsten helfen euch die Jungs und Mädels von Superchat auch richtig gut weiter. Checkt das auf jeden Fall ab. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Vielen Dank.
Werbung Ende.
Früher war es ja auch so, glaube ich, dass nur Ärzte piercen, also oder dass sich Leute beim Arzt haben piercen lassen, so, ne, weil natürlich sollte man dem unterstellen, er hat halt das bessere anatomische Gesamtverständnis. Aber wenn man halt eben Piercer ist, macht man nur sowas und setzt sich auch nur damit auseinander. So, wenn du jetzt keine Ahnung, Arzt bist und das Hautarzt bist und das parallel noch dazu machst, ist ja auch schwierig, weil dann ist das eine kleine Sache, die du darfst aber vielleicht nicht unbedingt super kannst.
Da, ja, das ist oftmals als Argument aufgeführt worden, von vor allen Dingen in der Diskussion, als ISV in den Start kam, von den Nichtmedizinern. Aber das sehe ich nicht so, weil ich habe natürlich habe ich den Vorteil als Mediziner, dass ich mich in meinem Bereich auf Dinge spezialisieren kann und da besonders gut bin. Mhm. Ich habe aber dann durch mein Medizinstudium und auch das Facharztstudium einen sehr, sehr viel weiteren Blick, was alles passieren könnte und was mit was zusammenhängt. Mhm. Was das Piercen beim Arzt angeht, da fehlte eigentlich noch das Keyword von dir mit der Piercing-Pistole.
Oh ja, super.
Ja. Bei Piercing bin ich raus, ne? Aber man schnappt ja so das eine oder andere auf und ich würde mich jetzt, glaube ich, auch nicht beim Arzt piercen lassen. So.
Nee, das stimmt. Wie ist das eigentlich bei dir? Bist du tätowiert?
Nein, ich Krass. Bin nicht tätowiert. Ja, ich habe da schon so häufig drüber nachgedacht und dank meiner jetzt mittlerweile 16 Jahre in dem Business kenne ich ja nun auch die eine oder andere Koryphäe und habe dann gedacht, komm, irgendwo, aber ich bin nicht der Typ dafür. Also,
ja, es ist manchmal witzig, ne? Du hast, das, ich meine, du bist ja nicht alleine damit, ne? Es ist halt immer so eine Geschichte, wie man, es hat, glaube ich, bei uns in der Szene auch so ein bisschen was mit Kredibilität zu tun, oder? Wie oft sagen Leute zu dir so, ja, Thomas, erzähl mal so, du hast ja gar kein Tattoo, woher willst du das wissen? So, wie oft kommt das vor?
Ehrlich gesagt gar nicht. Nee? Also ich halte da natürlich auch an der richtigen Stelle meine Schnauze, aber ist mir noch nicht untergekommen, wenn ich mal ehrlich bin. Ich brüste mich auch nicht mit meinem Fachwissen, sondern das habe ich aufgeschnappt, das hat mir einer erzählt, das habe ich irgendwo gelesen.
Ja.
Ich habe den ganzen Krempel nicht studiert, ja.
Ja.
Aber ich saug alles rund ums Tattoo auf, vor allem Tattoo-Gesundheit. Mhm. Ich meine, nicht ohne Grund haben wir 2013 mit Jürgen Serup da die European Society of Tattoo and Pigment Research in Kopenhagen gegründet. Das ist einfach ein heißes, geiles Eisen. Und ich bin sehr froh, an vielen Stellen wirklich mit Spezialisten zusammenarbeiten, die sich in ihren Metiers extrem gut auskennen. Und wenn mir eine Frage offeriert wird im Netzwerk, die ich nicht beantworten kann, weil ich es schon mal gemacht habe oder auch dreimal gemacht habe, ja, dann kurze Leitung, eben den Spezialisten angerufen. Und da spielt es echt mittlerweile keine Rolle mehr, wo der auf der Welt sitzt. Angerufen, Fall dargelegt und spätestens 2 Tage später hast du eine Antwort. Das und
ist aber cool.
Das rühmt mich. Ne? Ansonsten, ich würde da, was Credibility angeht, ich halte echt meine Schnauze. Ne? Das ist, da sollen sich andere kundtun, wie dem auch sei. Aber was eine Tätowierung für mich selber betrifft, einen blassen Krieger muss ja geben in der Szene. Und es wäre ja quasi auch ein Stück weit widersprüchlich, was meine Weißkittel-Szene angeht, wobei ich sehr viele Dermatologen habe, die selber tätowiert sind.
Ja.
Ich habe Ärzte, die selber tätowieren
und
nicht nur mit Medical Tattooing, sondern auch echte Tätowierung.
Ja.
Es verschmilzt alles und ich habe große Freude, diese beiden Lager oder wenn ich Kosmetik mit einziehe, Permanent Make-up, wenn ich die zusammenbringen kann. Das ist für mich das Größte, weil mittlerweile verschwimmt das ja schon von alleine so ein bisschen oder fließt zusammen. Aber als ich angefangen habe, wenn ich von Tätowierer meinem Arzt gesprochen habe, die sind ganz cool, der hat mir einen Vogel gezeigt.
Mhm.
So, und genauso andersrum, ne? Was hältst du mal mit dem Arzt davon, mit dem Arzt zu sprechen? Ja, Tätowierer,
Abstand.
Schönen Dank. Genau. Kannst mir mal hier auf den Po binden. Ja, und dann haben wir irgendwann angefangen hier mit der Tattoo-Tagung in Bochum und dann wurde doch recht schnell festgestellt, dass der andere gar nicht so doof ist und da sind ganz tolle Sachen raus entstanden und plötzlich hat man zusammengearbeitet und selbst in der Convention unterscheidet sich auch nicht groß von einem Ärztium, von so einem Dermatologen-Symposium oder Kongress.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Die sabbeln auch das Gleiche, weil und ich habe erst gedacht, bin ich ja auf der falschen Veranstaltung?
Ja.
Nee, im Endeffekt ist das aber auch sehr einleuchtend, weil beide haben ja das Schöne am Menschen im Auge und im Fokus. Und die körperliche Veränderung, Body Modification. Und der eine macht halt Falten weg, Bubis größer, Popo kleiner, größer, was weiß ich was, Bauchfett weg. Und der nächste oder der Tätowierer macht dann seine Hautverzierung daran oder bis zum Implant, Piercing und so weiter, was es alles gibt.
Ja, das
so,
ist schon krass auf jeden Fall, was es da halt alles mittlerweile gibt. Mir ist vorhin noch was eingefallen, das wollte ich noch sagen. Du könntest natürlich auch dann den Leuten sagen, die dich jemals drauf ansprechen sollten, einfach, du pass auf, ich hab sie weggemacht. Die sind halt, das ist sozusagen meine reine Haut, ist hier das beste Beispiel, weswegen ich, ne? Ich bin sozusagen mein eigenes Testimonial.
Im Leben nicht. Das ist ja das, ist ja das Gelungenste überhaupt. Das würde ich nicht über die Lippen bringen. Also sowas.
Das ist Marketing.
Nee, da bin ich ein ganz schlechter Verkäufer. Ich bin ein schlechter Verkäufer, weil ich hänge an der Wahrheit und die verkäuferische Wahrheit hat mir schon so manche Unterschrift, Vertragsunterschrift gekostet. Aber das sehe ich nicht ein, das mache ich auch nicht. Also
das finde ich auch nicht gut.
Ich finde Authentizität. Mit meinen Kunden wirklich seit Jahren zusammen und ich habe auf so eine Nummer für einen kleinen Effekt. Sowas zu erzählen, never in my life.
Nee. Ist dann ein Party-Gag vielleicht mal irgendwann, schenke ich dir auf jeden Fall.
I was tattooed.
Ja, genau, I once was tattooed. Richtig, das wäre witzig, so als Claim für Doc-Tattoo-Entfernung für das Netzwerk. I once was
tattooed, schöne Idee, danke. I once was tattooed,
gerne. Gibt es denn so, das Lasern ist ja an sich, finde ich so, wenn du dir das anguckst, jetzt wo wir auch mit technischem Fortschritt und so hingehen, ist ja, sage ich mal, noch, also man ballert praktisch diese Pigmente kaputt. Glaubst du bist ja nun am nächsten dran, gibt es in naher Zukunft irgendeine andere Möglichkeit? Es gibt ja, weiß ich nicht, ich habe früher so einen urbanen Mythos gehört, dass es einen gab, der mittels so einer Tinktur praktisch das Tattoo ablösbar gemacht hat. Das muss irgendwo Erster, Zweiter Weltkrieg, glaube ich, gewesen sein. Habe ich mir sagen lassen, dass es da so Mythen gibt, dass es sowas gibt. Der Typ hat aber nie seine Formel preisgegeben, hat sie mit ins Grab genommen. Also gibt es eine andere Möglichkeit, noch seine Tätowierung loszuwerden, sicher und einfach, in Anführungszeichen, außer dem Lasern?
Das, was du jetzt gerade angesprochen hast, da musst du Ole Wittmann mal kontaktieren.
Genau.
Er referiert ja ganz gerne über die erste Tattoo-Entfernungsmethode oder die Tattoo-Entfernungsmethode von Christian Wahrlich. Das Rezept ist tatsächlich, glaube ich, weg, ne? Leider. Wir wissen also nicht, wie er es gemacht hat, aber es ist noch was übrig geblieben, ein abgelöstes Tattoo oder so. Was möglich ist, also ganz vorne angefangen, Tattoo-Entfernung gibt so lange, wie es die Tätowierung gibt. Die Methoden sind nur sehr viel humaner geworden. Also, wo früher die Klinge angesetzt worden ist, von vornherein und einfach rausgeschnitten wurde oder mit Sand und Salz ausgerieben wurde. Salabrization gibt's heute tatsächlich auch noch, ne, über eine Entzündungsreaktion am Tattoo schön einmassieren ins Tattoo. Versuche ich dann die Pigmente aus der Haut auszuschwemmen. Dass das nicht ganz namenfrei funktioniert, kann man sich vorstellen.
Ja.
Da kannst du auch lieber eine brennende Zigarette oder Zigarre nehmen. Es gibt tatsächlich auch im Zuge des Arztvorbehalts bei der Laser-Tattoo-Entfernung haben sich an vielen Stellen Anbieter positioniert, die mit solchen Tinkturen arbeiten, auf zum Beispiel Milchsäurebasis, die Pigmente, ob PMU oder Tätowierung, möglichst schnell aus der Haut lösen sollen. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht ein einzig vernünftiges Ergebnis dazu gesehen. Das ist alles digital, wenn danach bearbeitet. Ich halte da nicht viel von. Punkt.
Gibt's da denn Ansätze, dass du jetzt sagst, also ich meine auch da, ne, das ist ja ein Business, wenn ich mir so angucke, was heute so an Anti-Style und so und jeder tätowiert modern ist, ist das auf jeden Fall definitiv der Markt von morgen. So, wenn die Leute alle irgendwann feststellen, boah, ich bleib ja nicht für immer 19, sondern ich bin irgendwann auch mal gesetzt und im Leben angekommen und dann kommt das 90er Berlin Neo-Tribal-Tattoo im Gesicht, vielleicht ein bisschen komisch, so, ne? Keta kann ich beibehalten, das muss weg. Also, weißt du, ja, genau. Gibt es da dann, also die Technik verbessert sich ja auch, was ich damit sagen will. Und gibt es, meinst du, dass es in naher Zukunft eine Möglichkeit gibt, dass das Ganze sanfter abgeht? Also als das, wie es jetzt ist?
Noch sanfter als jetzt?
Ja.
Das ist ja, ich meine, wenn wir heute mit so einem modernen Lasern oder von so modernen Lasern sprechen wie Pico Andy Yak Lasersysteme oder Alexandrit Laser, das ist ja nur wirklich, das hat ja mit dem Schmerz, den ich nicht kenne, einer Tätowierung nichts zu tun. Das ist ja schon eine humane Art und Weise und ein bisschen Schmerz muss ja als Strafe auch dabei sein, ne? Sonst wird die Nachfrage wahrscheinlich nachher noch explodieren. Die jetzt schon nicht bedient werden kann. Aber ich persönlich, wenn mich persönlich danach fragst, woran gearbeitet werden müsste auch in der Zukunft, ist, dass die Tätowierung nicht an ihrer Kultur und Beständigkeit weiter verliert, weil das, was im Augenblick passiert, und deswegen hatte ich eben auch gesagt, dass ich denke, dass der Laser eigentlich Teufelszeug ist, ich habe eine große Kundschaft, die beim Tattoo-Termin sagt, ach, das sieht ganz gut aus, ich lasse mir das jetzt erstmal stechen, ich kann es mir ja immer noch weglasern lassen.
Ja, ja, genau.
Und das sind nicht zwei oder drei, sondern das sind Tausende, die so entscheiden. Und das geht mir wirklich, sorry, voll auf den Sack. Das, wenn du mit mir sprichst, wenn ich was zu sagen hätte in der Tattoo-Industrie, ich würde sagen, Tattoo niemals vor 21, noch besser 25, kein Motiv mehr unter 1000 Euro und Laserverbot.
Laserverbot, ich bin kein Verbotetyp. Ich bin jemand, der den Leuten lieber aufzeigen möchte, wie es besser geht, sodass die sagen, wir brauchen das nicht zu verbieten, weil alle wissen, dass das Quatsch ist. Weißt du? So, aber ja, ansonsten.
Dann lass das Laserverbot weg, aber irgendwie müssen wir das noch einschränken.
Aber ein Tattoo, also ich sag mal, ich weiß, was du meinst. Man kriegt auf jeden Fall, und das ist ja auch der Grund, weswegen ich es spannend finde, mit dir heute darüber zu sprechen, weil es halt eben so viele Legenden gibt nach dem Motto, ja dann, ich weiß es ja selber, man empfiehlt Leuten dann, die ein Scheiß-Tattoo haben, und man sagt, das kriegt man unter gar keinen Umständen gecovert, immer erstmal leichtfertig, gut, geh zum Lasern, hab da eine gute Adresse, geh hin, lass dich beraten, guck, was draus wird. So, aber so ist es ja nicht. So, ne? Sondern da, wie du schon sagst, man muss, und das mit den 1000 Euro ist zumindest so eine Geschichte, nicht darum, dass wir dann viel Geld kriegen sollen, sondern der Hintergrund ist ja folgender, dass du dir wirklich extrem Gedanken darüber machst und dir halt auch, ich meine, ich kann jetzt nicht für den Sebastian in 10 Jahren sprechen, ne? Ich kenne den nicht. Ich kenne auch den Morgen-Sebastian nicht. Vielleicht ist er ganz anders drauf. So, ne? Aber so, man muss ja irgendwie für den Moment schon sagen, okay, wie definiert sich eine Tätowierung für mich? Und ich erkläre meinen Kunden immer, ich sehe das als Tagebuch sozusagen. Das ist alles das, deswegen habe ich es auch nicht eilig und muss jetzt auch, wenn ich Tätowierer bin, nicht mit 34 bis unter die Halskrause zugeschweißt sein, sondern ich möchte gerne mir weiterhin auch Möglichkeiten aufrechterhalten, weiterhin auch kleine oder andere Sachen halt zu sammeln und dann nicht zu sagen, ja komm, dann machen wir Schicht 8, 9, 10 drüber, einfach so, und im Zweifelsfall lasse ich es halt lasern, sondern ich weiß, viele Sachen würde ich heute von denen, die ich selber habe, anders machen. Ich würde kein einziges davon weglasern wollen. Einfach, weil ich sage, selbst wenn das Tattoo scheiße geworden ist, und ich habe ein paar richtig beschissene Tattoos, die Kumpels gestochen haben oder so, ne? Aber das ist dann, da geht's dann nicht um das Motiv, sondern da geht's darum halt, dass man eine Erinnerung hat, so, ne?
Ja,
und ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
Ja, die beschissene Tätowierung, die Storys dazu, die sind doch köstlich, oder?
Ich meine, ja, aber genau, darum geht's ja, ne? Und es ist, vielen Leuten reicht ja auch, die sagen, ich muss jetzt nicht das weltbeste Tattoo haben, sondern die machen was von einem durchschnittlichen Tätowierer und gehen da aber hin, weil der nett ist, so, die Zeit ist immer gut und die sind happy damit. So, ne? Da ist mal eine Linie krumm, da ist mal was nicht richtig ausgefüllt, aber die haben nicht den Anspruch daran, dass es super perfekt wird. Das finde ich okay.
Irgendwer hat doch neulich bei dir noch im Podcast gesagt, ich habe lieber eine scheiß Tätowierung von einem netten Tätowierer, den ich mag. Ja. Das ist eine geile Tätowierung von einem Tätowierer, den ich scheiße finde.
Ja, klar. Das ist es ja. Und ist eben ja drum, so. Wenn du halt ein geiles Motiv hast, das siehst du ja heutzutage bei Instagram ohne Ende so, dann, und sagst ja, der Typ ist aber ein Wichser gewesen, ja, dann hast du für immer ein schlechtes Geschmäckle so bei dem Tattoo, ne? Wenn du drauf
bist. Ja, genau. Kommst. Immer ein schlechtes Gefühl. Und das tut mir dann wahnsinnig leid, ne? Und das sind letztendlich ja auch ein Großteil derer, die bei der Tattoo-Entfernung landen, ne? Die Menschen oder die Laserkunden kommen ja nicht mit einer hässlichen Tätowierung, sondern mit einem psychologischen Problem.
Ja.
Deswegen ich die Tattoo-Entfernung in dem Fall auch wieder geil finde, weil die Geschichten, die du dazu hörst, das kannst du teilweise nicht erfinden. Also ja, es ist wirklich sensationell. Und
was ist das Witzigste, was du gehört hast?
Anonymisiert. Ich halt mich da wirklich zurück, weil ob über die Story oder das Motiv wären die Leute dann identifizierbar auf irgendwelchen Wegen, und ich halte echt immer meine Klappe. Ich werde da jedes Mal auf jeder Party bis dazu gefragt. Ne?
Und na klar, sicher.
Untenrum das irritierendste Motiv gewesen, und ich sage, nee, beim besten Willen nicht. Vor allem, wenn ich dann auch dazu sagen würde, wer das war, dann kennen gleich eine große Zahl von Leuten diese Person, und das kann nur auf mich zurückzuführen sein, dann im letzten Endes, und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen halte ich da immer schön die Klappe, da gibt's auch keine Fotos oder sonst irgendwas und eben auch keine Geschichten. Es sei denn, die Leute erzählen sie selber, ne? Dann kann ich natürlich auch erzählen.
Ja, das finde ich ja auch gut. Man kann ja auch Fehler machen da und eben ja. Gerade auch ne, seinen Kunden, den Leuten gegenüber muss man ja auch ein bisschen respektvoll bleiben, dass man es halt eben auch dann nicht ausschlachtet. Das finde ich schon in Ordnung so, dass man das ja. Macht. Und ich weiß ja, was ich in meinen kurzen 14 Jahren Tätowierkarriere schon alles so für Anfragen hatte. Das heißt, ich kann mir so in etwa vorstellen, was dann da passiert ist, definitiv. Danke sehr. Ja. Was ich aber auch noch spannend finde, so wie kam es dazu, dass du dir jetzt gesagt hast, okay, reines Lasern, als du hast uns ja gerade auch so ein bisschen kurz angerissen über deinen Hintergrund aus dem Marketing, aber dass du jetzt halt auch sagst, okay, Wissenschaft und Tätowieren ist auch mein Ding. Ich setze mich halt trotz alledem, auch wenn ich nicht tätowiert bin oder so, aber ich setze mich dafür ein, dass halt das Tätowieren auch rechtlich in die richtigen Bahnen läuft. Woher kommt diese Motivation da?
Na, die Motivation, die mich jeden Morgen aufstehen lässt, ist eigentlich, ich liebe die Szene. Das ist, ob Tätowiererszene oder Medizinerszene, und wenn beide zusammenarbeiten und zusammenfinden und die komplette Tattoo-Community noch dazu, das fasziniert mich total. Mhm. Immerhin sprechen wir von einer, ich nenne es jetzt mal einer Kunstform, die auf den verschiedensten Kontinenten mehr oder minder zeitgleich, aber unabhängig voneinander entstanden ist und zusammengeführt wurde. Das ist für mich, also check ich nicht. Das ist ungefähr so, als wäre auf 5 verschiedenen Kontinenten das Rad erfunden worden. Ja. Wo es erfunden wurde, wissen wir nicht, aber hä? Wie geht das denn? So, ist ein Hammer. Das fasziniert mich von vornherein und ich bin da am Ball geblieben, weil es eben ein völlig unbeackerter Acker war, oder ein unbeackertes Feld, besser. Und ich bin halt dabei, wie es entdeckt und untersucht wird. Und ich stecke da meine Nase bei der Forschung sehr tief mit rein. Und wie gesagt, die Forschungsgruppe in Kopenhagen, da sind extrem gute Leute dabei. Ob jetzt von Tätowiererseite, von Farbherstellerseite, Behörden sind dabei, die nicht immer Freude machen. Aber auf der anderen Seite kann man auch sehr froh sein, dass es die ESTP Research gab in Sachen Tattoo Reach. Ich meine, wer hätte sich sonst mit dem Thema irgendwie auseinandergesetzt und da auch mal versucht, irgendwie den Behörden, sprich der ECHA und Co., EU-Kommission, mal einen Knüppel zwischen die Beine zu werfen und zu sagen, Hallöchen, hier stimmt irgendwas nicht. Hat nicht viel gebracht, sehen wir, wir werden jetzt sehen, geht jetzt ins Thema, aber werden jetzt sehen, was die Klage von das Einreichen der Klage von Frankreich betrifft, von der SNET, ob man da irgendwie weiterkommt, aber wie dem auch sei. Das Thema hab Forschung.
Ich gekriegt auf jeden Fall die E-Mail. Das ist doch mit von Tintin und dieses jetzt verklagen wollen. Mhm. Ja, das finde ich, ist aber auch eine schwierige Geschichte. Ich meine, ich habe mich ja auch nun damit beteiligt, auch hinterher an der Save the Pigments Initiative und so, und habe da im Rahmen meiner Möglichkeiten noch die Werbetrommel gerührt. Ich find's aber trotzdem krass, dass man eigentlich, also ich glaube, war das nicht sogar eine der größten Petitionen, die jemals eingereicht? Die größte.
Die. Krass. Die erfolgreichste, okay. Ne? Also EU-Petition. Ja. Die erfolgreichste EU-Petition vor überhaupt. Mit 178.000 und ein paar kaputten Stimmen.
Und da sieht man ja trotzdem, dass die EU dann sagt, ja okay, wir haben nicht mal 1 Million, wir sind wer weiß wie viele Millionen Einwohner hier in der EU, also ist uns scheißegal, wir machen das trotzdem so, wie wir das
gesagt haben. Nee. Also die Zahl, das ist schon hängen geblieben, ne? Weil so eine EU-Petition hat sonst, wenn sie, glaube ich, mal gut läuft, vielleicht so 5, wenn es richtig gut läuft, 8.000 bis 10.000 Stimmen. Ja. Damit knapp 180.000 Stimmen um die Ecke zu kommen, das hat da
vor
schon...
Vor allem bei dem Prozess... Das ist das, was mich wirklich
ganz ordentlich gescheppert, ne?
Also. Am heftigsten aufgeregt hat. Ich bin ja nun auch, wie gesagt, so ein bisschen Technik und Webaffin und baue mir selber gerne so Technokram zusammen. Und das ist wirklich so eine Geschichte. Bei GoFundMe oder so oder bei change.org, bei diesen ganzen Petitionsseiten, wird ja dieser Prozess auch relativ einfach gemacht, ne? Das, was die dir da angeboten haben, wie du da deine Petition machen kannst, selbst wenn man darauf jetzt Bock hatte, darauf musste man wirklich Bock haben. Und ich bin mir sicher, wenn dieser Prozess vereinfacht werden würde, aber dann haben wir natürlich mehr Stimmen, da muss man sich mit mehr auseinandersetzen. Das hat ja auch keiner Lust drauf, ich verstehe das schon. Aber dann finde ich, wäre wahrscheinlich noch mehr rausgekommen. Und ich finde es trotzdem krass. Ich meine, wie viel Redezeit haben die bekommen? 2 Minuten oder so?
Ja, das ist aber auch gut. Also du sprichst jetzt aber tatsächlich Save the Pigments an, ne? Michel Dirks und Erich Mähnert, also Erich genau. Mähnert überhaupt als Petitions, wie heißt denn das, Eingeber, Ersteller?
Ja.
Ja, das, ich meine, das muss ja ein Stück weit bürokratisch aufgebaut sein, sonst könnte ja wirklich jeder ruckzuck mal eben eine Petition da einstellen. Der Petitionsausschuss wird ja durchdrehen und die haben so, den ist so schon nicht langweilig. Ja, und ich weiß, wir haben das mal versucht über den Petitionsausschuss des Bundestages in Sachen NISV und Arztvorbehalt. Das war schon extrem aufwendig und ist dann leider auch in die Hose gegangen, weil die es nicht geschafft haben, von der Bundesregierung, also vom Petitionsausschuss, die Petition überhaupt online zu stellen, obwohl sie vorlag. Ja. Deswegen mussten wir das dann mit einem privaten Anbieter machen. Ja, also Petition heißt ja in erster Linie auch erst nur mal abzuschätzen oder mal abzuklopfen, wie viel Interesse und Wichtigkeit in so einem Thema stecken mag.
Ja.
Das heißt aber nicht, dass du eine Behörde oder einen bürokratischen Ablauf irgendwie aufhältst. Es sei denn, ja, du fährst einen großen Deutz-Trecker, ja, und kommst mit deinen, ich weiß nicht, 2.500 Kumpels kurz vor dem Bundestag vorgefahren. Es ist eine andere Nummer. Ich spreche jetzt gerade vom Streik der Landwirte. Das macht ja einen anderen Eindruck als ein kleiner Klick im Internet, ne?
Ja, das ist halt leider wirklich das Problem. Da wird dir die Bedeutungslosigkeit im gesellschaftlichen Rahmen deiner eigenen Branche halt schon noch bewusst, ne? Ich meine, Tätowieren ist jetzt auch nicht mehr so klein, aber es ist halt trotzdem gemessen. Also ich sag immer auch, wenn mich jemand fragt, das war bei Corona so, wo mir auch völlig klar war, klar, wir sind jetzt nicht an vorderster Front. Tätowieren ist Luxusscheiße. Sage ich halt immer, und das ist völlig in Ordnung, wenn es jetzt irgendwie globale Krisen gibt, dass das halt als erstes rausfällt oder hinten überfällt in dem kommerziellen Maß, in dem wir das jetzt machen, sage ich mal, einfach weil es ist Kultur im weitesten Sinne vielleicht oder im besten Sinne. Ansonsten ist es halt aber auch, ja, jeder Lehrer, jede Krankenschwester, wie mein Kumpel Christian Hasse immer sagt, ist wichtiger. Und am Ende ist es ja auch so, ne? Deswegen.
Das weiß ich nicht, ob das damit so eingeschwungen ist. Also bei der Tattoo Reach ist mein Bauchgefühl eigentlich so, ich meine, klar, die Tätowierer sind in irgendeiner Form da erstmal übergangen worden, aber auch die Mediziner und Wissenschaftler, deswegen glaube ich da nicht so richtig dran. Das ist ein großer Testballon, glaube ich, gewesen von der ECHA, wie man das für eine eher kleinere Branche, angenommen kleinere Branche, abwickelt und damit sind sie in meinen Augen stark auf der Nase gelandet. Ja. Keine Ahnung. Also es ist nicht einfach. Und dass gerade die Tätowierer da so gebeutelt worden sind zu Corona-Zeiten, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich meine, wer sprüht denn mehr mit Desinfektionsmittel rum als ein Tätowierer? Ich meine, ich glaube, ich kenne gar keinen Beruf. Körpernahe Dienstleistung.
Gut, ne? Das trifft ja leider auch nicht auf alle zu, wenn ich dann mal auf diversen Conventions mal so meine Runden mache und dann da so Hygienevergehen sehe, dann denke ich mir halt auch so, boah, eigentlich so ein verpflichtender Hygienekurs, der auch jetzt nicht nur 3 Stunden geht, sondern dem man wirklich, ne, das täte sehr vielen Leuten wirklich gut, um das Risiko und die Schärfe für Kunden und für sich selber rauszunehmen. Aber das ist eigentlich eigene
Branche
schon
nicht schlecht. Jetzt
ich mach die nicht schlecht.
Die hast du bei den Ärzten doch auch. Ich meine,
klar, muss ja nur ins Internet nicht, gucken,
wie viele Leute da ohne Handschuhe lasern, mit der dicken Rolex am Arm.
Ich Kunde
noch behangen von Cartier und Co. Und ich denke mir so,
Also ich will, sicher, wie gesagt, ich will natürlich meine Branche nicht schlecht machen, aber wir kennen auch unsere Pappenheimer so, die Leute, die jetzt selber tätowieren, werden mir da sicherlich recht geben. Und kleine Story noch zu einem Arzt. Ich habe Zivildienst gemacht im Krankenhaus damals. Ich habe hier Patiententransport, also Bettenschubse gemacht. Okay. Und da haben wir so Blackberries gehabt und da kam halt immer dann der Auftrag drauf. Keine Ahnung, leider auch so Sachen wie Pathologie oder so. Aber es kamen auch so Geschichten wie, bring mal infektiösen Transport Person A zum Röntgen. Welche Art? Ja, MRSA, alles klar, Vollverkleidung, ne? Dann stehst du da als Zivi, du hast gar keinen Bock auf die Scheiße, weil du ja dann auch schon so ein bisschen hypochondrisch unterwegs bist und denkst so, oh nee, ich mache jetzt hier gerade mit beiden Fingern Kreuz, geh mal weg, ich will nicht in deine Nähe, ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Und wie es da wirklich akribisch, habe ich mir dann meinen Mundschutz angezogen, mein Haarnetz aufgesetzt, so, ne, mein Kittel angezogen, die Handschuhe, alles tausendmal desinfiziert, so wie gesagt. Und dann sehe ich den Oberarzt und die Oberschwester, die ohne irgendwas in das Zimmer reinlatschen. Und zwei Wochen später ist die Station dicht, weil es einen MRSA-Ausbruch gab. Und man denkt sich so, ja, klar. Also, ich habe keine Fragen. Ja,
ist kein Wunder.
Deswegen, das weiß ich schon. Und das ist halt aber auch so ein Ding, wir haben ja jetzt gerade auch mit einer ziemlichen Schwemme an Tätowierern zu tun, auch Leute, die jetzt nicht an dem Handwerk selber interessiert sind, sondern die einfach nur einen schnellen Weg suchen, um Kohle zu machen, weil sie zu hässlich sind für Onlyfans, kleiner Spaß, oder weil es irgendwie anderweitig nicht klappt. Also, das ist schon so eine Geschichte, wo ich persönlich dann denke, so, es wäre, finde ich, schon besser, wenn im Tätowierbereich besser auf Hygiene oder wenn es da irgendeine Verpflichtung gäbe, dass wenn du ein Studio aufmachst, was ich immer noch krass finde, dass das hier einfach so geht, dass du halt gewisse Hygienesachen einfach nachweisen kannst, dass du sie zumindest schon mal gehört hast.
Absolut, bin ich auf deiner Seite. Ja.
Ja. Was glaubst du jetzt von der Vereinsarbeit her, ist so die größte Bedrohung für die Tattoo-Szene jetzt gerade aktuell von rechtlicher Seite oder von Forschungsseite in dem Sinne, wie jetzt mit den Farben?
Boah, ist eine gute Frage, aber die größte Bedrohung für die Tattoo-Szene ist im Augenblick unsere Wirtschaft und auch das persönliche Empfinden der Kundschaft. Ich meine, wir haben alle weniger im Geldbeutel, eine sehr unrühmliche Zeit im Augenblick da draußen und viele wissen weder vor noch zurück. Und ich glaube, die Tätowierung, das heißt der Spaß im Leben, tritt jetzt gerade so ein bisschen in den Hintergrund oder wird das Tattoo wird an der Stelle von anderem ersetzt, ob das jetzt in Urlaub fahren angeht. Ich meine, jetzt ist gerade Ende der Sommerferien, irgendwie kriegt man den Sommerurlaub ja doch noch finanziert. Mhm. Aber dann schätze ich jetzt mal, der Herbst wird erstmal mau im Tattoo-Studio.
Also im Sommer kann ich dir sagen, wir haben dieses Jahr hier, und das habe ich ja, ne, fleißige Podcast-Hörer, für die ist das ja jetzt auch keine Überraschung, aber das war schon knackig mal wieder. Das kannte ich so jetzt nicht, ne? Nach Corona, klar, so erstes Mal wieder auf. Sommerloch haben wir dann schon im Frühling gehabt. Dementsprechend war dann halt im Sommer wieder geil. Jetzt wird wieder Kohle rausgeballert. Und jetzt kommen halt Krieg, Inflation, Corona, Nachwehen. Diese ganze Scheiße kommt ja jetzt praktisch erst an.
Mhm. Ist so. Und das wird sicherlich nicht lustiger. Das als Bedrohungslage, will ich mal sagen.
Ja.
Ansonsten glaube ich jetzt persönlich, also ich habe nichts auf dem Scanner im Augenblick, was behördlich gegen Tätowierung spricht. Das Problem, was ich halt sehe, und das ist ja bei dir in verschiedenen Podcast-Folgen auch schon Thema gewesen, das sind halt so die ganzen New-Newcomer. Da will ich aber noch nicht mal von Künstlern sprechen, sondern das ist eine ganz junge Generation, die ich jetzt das letzte Mal auf der Tattoo-Convention tatsächlich auch in Berlin kennengelernt habe. Die da aus einem Impuls Tätowiermaschinen kauft, wo ich denke, what? Also sie ist mit Mama da gewesen und hat sich dann das teuerste Stück mit Köfferchen, mit Zubehör und so weiter, kurz für 1,8 von Mama in eine Plastiktüte packen lassen und stand weiter, ich hätte gerne hier die erste Reihe an Farben gekostet. Da hab ich gedacht, also ich habe zufällig gesehen, wie die Maschine ausprobiert hat. Ne? Und ich bin wirklich nicht in der Lage, einen geraden Strich auf ein weißes Blatt Papier zu zeichnen. Deswegen, aus mir wird leider nie ein guter Tätowierer, überhaupt nie ein Tätowierer. Aber was sie gemacht hat, ging gar nicht. Deswegen schmunzelt sich eben schon so bei der Maschine und dann diese Farbauswahl ist wirklich mit so einem Wisch einmal die Reihe hier. Der Supply rollte da natürlich auch die Augen. Ich sagte, hey, wie? Nee.
Habe ich mich letztens noch mit einem Kollegen drüber unterhalten, wo ich mich noch an Zeiten erinnern kann, wo man jetzt, wo man nur kaufen konnte, indem man einen Gewerbeschein eingeschickt hat. Ne? Es ist ja, das ist eine Hürde von 15 Euro, so, die man dann da hat, aber also eigentlich keine, aber das war ja früher so.
Ja, aber heutzutage, das war ja eine nette Idee, ne? Und die auch zu kontrollieren und so weiter. Aber heutzutage, ich muss nur bei Kaufland auf einen Online-Marketplace gehen und kriege für 59,95 Euro da die Komplettausstattung, Starter-Kit.
Ja.
Mit irgendeiner, ich will es nicht Tätowiermaschine nennen, aber
und dann die Maschine Farben. Ist in solchen Fällen wahrscheinlich das kleinste Problem. Ich sag halt auch immer so, wenn Leute, ich meine, ich habe das jeden Tag im Studio, man gewöhnt sich dran mittlerweile, dass es halt auch so, ne, jetzt so, wie hast du es gerade, mir fehlt jetzt gerade das Wort, inflationär halt gemacht wird. verliert so ein bisschen seine Sexiness für die Leute, halt dann auch ins Tattoo-Studio zu gehen, weil ja. jeder halt tätowiert. Ne? Es ist halt ein Hobby für viele geworden, was auch schön ist, sich halt künstlerisch auszudrücken. Machst du beim Graffiti ja auch so. Trotzdem gibt's, ich glaube nur da, wir kommen da auf so einen Paradigmenwechsel, dass man, und das hat Ilja letzte Woche schön gesagt, dass man wirklich, dass nur noch wenige Leute halt auch zukünftig von diesem Handwerk halt leben können. Mhm. So, weil es halt, ja. ne, eben Haare schneiden muss ich. Da habe ich keine Wahl, außer ich habe eine Schermaschine so, ne? Das gehört wirklich zu den Sachen da, ob ich will oder nicht, da muss ich irgendwann hin. Tattoos kann ich im Zweifelsfall einfach auch sagen, nö, brauche ich nicht. Das ist halt,
ja. Ja, aber wieso sagst du denn, es wird so inflationär? Mein Lieblingsbeispiel ist da immer der Kaffeekranz. Mhm. Hier bei uns in Berlin, so ein Grüppchen, Do-it-yourself-Tattoo bei mir, Kaffeekuchen am Esstisch und dann kriegt jeder so einen Schuhkarton auf dem Schoß. Da ist eine Tätowiermaschine drin, ein Satz Handschuhe, abgefülltes Desinfektionsmittel in irgendeinem Typchen, Carbon Black, Farbe weiß ich leider nicht mehr und dann geht's los. Und dann tätowieren die sich alle selber. Das heißt entweder Oberschenkel, Unterschenkel, Fußballen und so weiter, Unterarm.
Ja. Ja, im Prinzip, die ganzen Tattoo-Schulen machen nichts anderes, nur dass die das Ganze über ein Wochenende strecken und dir über einen Düsenjäger dafür abnehmen. Ne? Also viel anders ist das nicht, habe ich gehört bis jetzt. So, wie gesagt, ich warte immer noch auf jemanden, der mich vom Gegenteil überzeugen will. Eine Frage habe ich noch, was mir, wir springen jetzt ein bisschen rum, ich bitte das zu entschuldigen. Ihr wisst, ich bin immer wenig bis gar nicht vorbereitet und manchmal, wie in solchen Fällen, führt das dazu, dass man Themen dann nochmal springt. Aber was ich noch gerne wissen wollen würde, es war ja auch im Rahmen dieser Farbgeschichte, kennen ja viele, gerade deutsche Tätowierer, noch das Video von Dr. Zorkos, wo er halt diese Leiche halt aufmacht und die Lymphknoten zeigt, die halt bunt sind. Was ist abseits von Narbenbildung und dem, was bei der Wundheilung passieren kann, ist Lasern gefährlich? Also habe ich dadurch vielleicht ein erhöhtes Krebsrisiko oder ist es irgendwie, was ist außer dieser Sache, eine Wunde entzündet sich, das Gefährliche daran?
Gute Frage letztendlich. Die Frage kriege ich natürlich häufig gestellt und ist auch immer eine Hürde, was die Laser-Tattoo-Entfernung angeht. Letztendlich wissen wir noch zu wenig. Muss man sagen, VIA heißt die komplette Laserszene international. Es wird da geforscht. Aber jetzt vor kurzem kann man auch sehr gerne bei mir im Blog lesen von www.doc-tattoo-entfernung.com. Haben sich drei internationale Derma-Fachgesellschaften dem Thema mal angenommen und da eine Stellungnahme formuliert. Mhm. Letztendlich, und das wissen wir hier auch, was letztendlich auch das Problem beim rund um die Tattoo-Forschung ist, es fehlen die Toten. Das ist jetzt ein knallharter Satz, aber ist tatsächlich so, weil ich habe überhaupt gar kein wirkliches öffentliches Interesse, um mal Forschung anzuschieben. Bis dato wird die sehr schwer, ist sie nur sehr schwer finanzierbar. Mhm. Wir wissen alle von der Rot-Schwarz-Studie vom BfR, die vor 2 Jahren, glaube ich, angestoßen worden ist von Ines Schreiber, wo dann aber erstmal geforscht wird, was die Bioverfügbarkeit von Tätowiermitteln angeht. Das heißt, was passiert, wenn ich die Tätowierfarbe in die Haut gestochen habe in den darauf folgenden Tagen? Was bleibt tatsächlich nur in der Haut? Wo wandert der Rest hin? Und so ist das halt beim Lasern auch. Die Laseruntersuchungen, die ich kenne, finden größtenteils im Reagenzglas statt. Um da beim BfR zu bleiben, hat 2015 meine Studie gemacht, eine Untersuchung zum Pigment Blau mit 2 Lasersystemen, mit einem Q-Switched ENIAC mit 2 Wellenlängen und einem Rubinlaser. Das ist, ich weiß ja nicht, ob du dich daran erinnerst, aber da sind dann plötzlich so Headlines in den einschlägigen Gazetten gelandet, dass die Laser-Tattoo-Entfernung Blausäure erzeugt im Körper.
Ja.
Blausäure kennen wir alle. Ne, müssen wir sterben. das ist natürlich Blödsinn.
So ein Apfelkern drin übrigens, so, ne, Freunde.
Mandeln und Pfirsichkern und so weiter. Und ich sag mal, das, was ich auch noch mache, ist Rauchen. Da kannst du mal messen, was beim Abbrennen einer Zigarette an Blausäure so in den Körper einwandert. Das hat nichts mit dem Effekt zu tun, den das BfR da damals festgestellt hatte. Und mussten dann, diejenigen, die die Studie zu Ende gelesen haben, haben dann auch irgendwann festgestellt und den Satz gefunden, eine 700 Quadratzentimeter rein blaue Tätowierung müsste mit dem Laser in einer Sitzung komplett gelasert werden, um so viel Schadstoffe erzeugen zu können, dass eventuell, also dann alles weiter Konjunktiv 2, und dieser Konjunktiv 2, der hängt halt überall dran. Wir haben noch keine Statistiken dazu. Und ich halte immer dagegen, ich glaube, schlimmer und intensiver ist, sich mit einer Tätowierung in die Sonne zu legen, ohne UV-Schutz, also ohne Vorschutz, Lichtschutzfaktor-Creme. Das ist UVA, UVB ist der größte Rotz für Pigment und Tätowierung.
Was passiert dann da für die Leute, die es nicht wissen?
Er nimmt Einfluss auf Pigmente, um da vielleicht metaphorisch ein bisschen zu wirken. Jeder erinnert sich an so einen schönen blauen oder roten Pulli, den er mal hatte, wenn du da länger mit in der Sonne gesessen hast oder den in die Sonne gehängt hast zum Trocknen. Der war danach nicht mehr rot. So, und das heißt nicht, dass die Pigmente alle im Urlaub waren, also die Farbpigmente vom Pulli, sondern die wurden durch UV-Licht verändert. Der dunkelblaue Pulli war dann, ja, gräulich, da war auch nicht so richtig blau. Und ja, das passiert eben mit Pigmenten. Aber da habe ich viele, viele Stellen, dass das UVA und UVB-Licht massiv eben auf Pigmente einwirkt und dann durch chemische Reaktionen verändert. Aus Rot kann gelb werden und so weiter.
Aber ist das gefährlich? Also wir würden ja jetzt, glaube ich, von Verblassen halt sprechen, ne? Also nicht nur, aber zum Teil. Ich weiß ja auch, dass rote Farbe damals phototoxisch war, dass die halt eben, wenn die Sonneneinstrahlung draufgekommen ist, halt eben giftig geworden ist. Aber gibt's das heute noch, dass man sagt, okay, dass die Sonneneinstrahlung kann wirklich verursachen, dass, also ich meine, gut, kann es immer so entweder oder, natürlich wird's das geben, aber ist das ein Problem, dass man wirklich durch dolle Sonneneinstrahlung halt nicht nur das Tattoo verblassen lässt, sondern dass es auch gesundheitliche Risiken gibt dabei?
Mit Sicherheit. Also das, ich glaube, das muss man einfach unverhohlen so sagen. Der Risiko muss ja auch immer bemessen werden. Also wenn ich jetzt ein kleines Herzchen am Unterarm habe, was einmal ein oder zweimal zwei Quadratmillimeter groß ist, ist das was anderes, als wenn ich einen fetten Phönix auf dem Rücken habe. Und wenn ich die beiden nebeneinander in die Sonne lege, passieren da wahrscheinlich physikalisch und biochemische Sachen, die sich sehr voneinander unterscheiden. Und jetzt kommt der Witz, was passiert, wenn das kleine Herzchen plötzlich an Hautkrebs erkrankt und der Phönix nicht? Ich habe keine Herleitung. Da hat sich rausgestellt, der kleine Herzchen hat gequarzt wie ein Schlot, hat gesoffen, ungesund ernährt und wohnt auf der Sonnenbank. Ja, hä? es ist echt so schwierig, da irgendeinen Zettel dran zu machen.
Wir können ja festhalten, es ist immer ein sehr individueller Prozess. Und mir fällt gerade noch eine Frage ein, danach müssen wir es aber abrappen. Hast du einen Unterschied oder habt ihr als Lasernetzwerk einen Unterschied festgestellt zwischen den alten Farben, die es gab, und den neuen REACH-konformen? Also ist da irgendwas besser oder schlechter geworden?
Super Frage. Leider nein. Bei den neuen REACH sind noch nicht genug unterm Laser gelandet, dass ich da in irgendeiner Form eine Aussage tätigen könnte.
Okay.
Die ganz alten, selbstgerührten Farben, die waren schön zum Lasern, ne? Weil Pigmente waren einfach schön Betonklotz groß. Da hat auch der Laser Freude dran. aber das hat, glaube ich, nichts mit Tätowierfarbe im klassischen Sinne zu tun. Aber Tusche geht super übrigens, ne?
Also, wie sagen. Gesagt, wenn ich mal, ja, aber ich glaube nicht.
Und das Zeug heute. Nee, lass da drin.
Nee, ich bin da auch nicht so ein Fan von. Wie gesagt, man wird heutzutage Sachen anders machen, aber ich mag jede einzelne nach wie vor noch. Und ich weiß, in 10 Jahren würde ich auch diese Sachen, selbst wenn ich sie jetzt neu machen würde, wieder anders machen lassen, weil ich dann einfach ein anderer Mensch bin. Und ich habe damals bei dem Kontakt hier in Jena, den du mir gegeben hast, hatten wir das Thema ganz kurz mit den neuen Farben, und die Dame hatte mir dann gesagt, dass sie es eigentlich die neuen Farben cooler findet, also besser vom Hautbild, weil es glatter ist, sagte sie. Ich weiß nicht, was sie damit meint. Vielleicht wollte sie auch nur irgendwas sagen, aber sie meinte, das wäre irgendwie vom Bild her, fand sie wohl schöner. Ja, aber wie
kann ich echt nichts zu sagen. Ich habe mit REACH unterm Laser habe ich noch nicht wirklich gute Erfahrung, oder große, wie sagt man, noch keine Erfahrung, dass er jetzt einen klugen Satz würde zu fallen.
Keine repräsentative Gruppe bis jetzt.
Keine repräsentative, genau.
Was kann man denn jetzt machen, wenn man, wenn du sagst, okay, die Forschung hier ist noch so ein bisschen nicht in den Kinderschuhen, aber das fängt jetzt gerade erst an, auch da sich aufzubauen. Was kann ich denn jetzt machen, wenn ich das unterstützen möchte?
Oh, wenn du das unterstützen möchtest, wenn du Interesse an der ganzen Geschichte hast, dann kann ich nur jedem empfehlen, Mitglied der European Society of Tattoo and Pigment Research zu werden. ESTP-research.org ist, glaube ich, die Webseite. Kostet Mitgliedsbeitrag, ich glaube, mittlerweile 99 € für 3 Jahre. Mhm. Und man hängt am Zipfel der First Row der internationalen Tattoo-Forschung. Also alles, was da so ans Tageslicht gespült wird, spätestens alle 2 Jahre. Wo wir uns treffen, nächstes Jahr übrigens, darf ich schon sagen, im Mai, ich glaube vom 7. bis 9. in Rom, wunderschön Italien. Und da daten wir uns alle gegenseitig ab und zeigen, was wir so die letzten Monate an Studien und Ergebnissen zutage gefördert haben. Und ich glaube, das ist, ansonsten kann ich eben nur empfehlen, einem Tattoo-Verband beizutreten. Ich weiß, dass es nochmal ein eigenes Thema ist und viele da keinen Bock drauf haben und den Sinn nicht sehen, aber ich bin ein großer Netzwerkfan und kann nur sagen, es hat noch keinem geschadet. Die Enthusiasten, die da an vorderster Reihe stehen, sei es jetzt Deutsch Organisierte Tätowierer e.V., DOT oder der Bundesverband Tattoo e.V., für den ich ja auch ehrenamtlich tätig sein darf, why not? Haltet zusammen und unterstützt euch gegenseitig.
Das sind doch schöne Schlussworte eigentlich. Möchtest du den Leuten nochmal erzählen, wo man dich auf Instagram findet, wo man den Blog findet, wo man so in Touch bleiben kann mit dir und deiner Arbeit?
In Touch kann man mit mir bleiben über alle Kanäle, die gängigen, ob Facebook, Instagram, ist es doc-tattoo-entfernung und ansonsten www.doc, geschrieben doc-tattoo-entfernung.com. Da ist auch der Blog zu finden, aber eben auch meine Arztsuche-Funktion, worüber man auf das Netzwerk der Mediziner in Deutschland, Österreich und Schweiz zurückgreifen kann. Da wird man direkt dann an deren Empfänge geleitet und kann Termine teilweise mittlerweile auch online mit denen vereinbaren. Beratungs- cool. und Behandlungstermine. Geht super. Und ansonsten, ja.
Okay, super. Dann, es war sehr informativ auf jeden Fall. Ich hoffe, ich habe dich mit meinen Fragen nicht gelangweilt. Das ist halt, wenn man in so einem Thema neu ist, klar, stellt man dieselben Fragen, wie jetzt jemand mir stellt auf einer Party, wo jemand mitkriegt, ich bin Tätowierer. So, dann beantwortet man ja auch immer dieselben Fragen so. Aber das ist, ich glaube, jetzt haben die Leute schon mal so einen kleinen Einblick gekriegt, welche Themengebiete da überall abgehandelt werden und dass es halt eben auch nicht so ist, wie man es dann gemeinhin denkt, manchmal bei einigen Themen. Und sie haben ja vor allem auch noch was mitgenommen, und zwar können sie sich ja bei dir dann noch melden, beziehungsweise wenn es weiter Fragen dazu gibt, guckt euch das auf jeden Fall an. Mache ich auch. Und deswegen sage ich danke dir, Tom, für deine Zeit und allen anderen viel Spaß, also viel Spaß beim Zuhören. Ihr habt es ja gerade gehört. Danke fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ne? Bis dahin. Tschüssi. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen Streaming-Portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen. Freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord. Denkt dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle. Vielen Dank. Ciao.